nachts das Sternzelt genießen, immer an der frischen Luft, tagsüber den blauen Himmel, entschleunigtes Leben, das was heute so ein Schlagwort ist. Und ich dann auf dem Hirtenstab gestützt, mit weitem Blick bis zum Horizont und immer wieder mal ein entspannter, kleiner Blick auf die Schafe, die gemächlich grasen. Nichts mehr von Reizüberflutung, keine zu großen Erwartungen und irgendwie auch ein bisschen romantisch. Einfach toll. Wirklich? In allen Lehrbüchern des Judentums kann man nachlesen, welchen Ruf die Hirten in Israel hatten. Es gab mindestens 5 Sorten von Menschen, die als Zeugen vor Gericht nicht auftreten durften. Räuber, können wir gut verstehen. Zöllner, die waren ein bisschen anders als heute. Es waren keine Beamten, das waren Leute, die gegen Geld einen Platz bekommen hatten, wo sie andere abkassieren konnten. Wucherer, das ist fast ähnlich, aber dann geht's weiter. Leute, die vor Gericht nicht auftreten durften, weil sie nicht vertrauenswürdig waren. Frauen und Hirten. Hirten galten grundsätzlich als nicht vertrauenswürdig. Die waren dafür bekannt, dass sie mit Grundstücks- und Feldgrenzen es nicht so genau nahmen. Da waren dann ein paar Schafe auf dem Feld von irgendjemand, macht nichts, guckt man einen Augenblick nicht hin und was soll man da machen? Sie galten außerdem als kultisch unrein. Sie berührten ja alle möglichen Dinge, die sich nicht nur schmutzig und unrein anfühlen, sondern sie waren auch übelriechend und sie durften deshalb einen Gottesdienst im Tempel, wo der Gottesdienst bei den Juden war, nicht besuchen. Und es gab um den Tempel herum und auch im Tempel so Absperrungs- oder Abgrenzungsbereiche, manchmal auch mauerähnliche Dinge. Und die Hirten gehörten zu denen, die einen genau definierten Abstand von dem Allerheiligsten einhalten mussten, dem Raum, in dem Gott sich niedergelassen hatte. Außerdem hatten die Hirten notwendigerweise auch immer am Sabbat arbeiten müssen. Und trotzdem, trotz der Notwendigkeit und dass andere Juden sie angestellt hatten zum Beispiel, wurde ihnen das als Übertretung der Gebote angelastet. Sie waren regelrecht religiös und soziale Mobbingopfer und davon gab es keine Befreiung. Und ausgerechnet diese Hirten sind es, die eine Gala-Vorstellung der himmlischen Herrlichkeit in ihrer Nachtschicht bekommen. Sie erhalten Besuch aus einer verborgenen Welt und ausgerechnet sie sind es auch, die als Erste die Nachricht von Gottes Rettungsaktion für diese Welt erhalten. Typisch Gott. Gott sucht nicht zuerst die Religiösen oder auch die selbstgemachten Heiligtümer auf, sondern er kommt mitten ins Leben. Er ist kein Gott, der sich zu schade ist für den Sondermüll dieser Welt. Er blendet die dunklen Seiten, die es bei uns gibt, nicht aus. Er kommt dahin, und das ist seine Perspektive, wo er am nötigsten gebraucht wird. Es ist der Gott, der uns sucht, weil er uns liebt, der aber die Sünde verabscheut, aber doch dem Täter Vergebung anbietet und den Opfern Heilung. Im Text hieß es, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Was sollen wir uns darunter vorstellen, unter der Herrlichkeit des Herrn? Gleißendes Licht, geblendet von Strahlen. Es geht dabei um eine sichtbare Erscheinungsform Gottes. Und auch da wieder so ein paar sachliche Gedanken, die uns klar machen, was das für ein besonderes Ereignis ist, zu wem Gott da gekommen ist. Die Herrlichkeit Gottes, so berichtet uns das die Bibel, die erschien zum ersten Mal am Fuß des Berges Sinai, 1200 Jahre vor der Geburt Jesu. Sie war als unbeschreiblich leuchtende Wolke sichtbar. Und als dann der erste Tempel in Jerusalem gebaut wurde, erfüllte die Herrlichkeit Gottes das Gebäude. Kurz vor der Zerstörung des Tempels hatte der Prophet Hesekiel eine Vision und sah, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verließ. Danach wurde die Herrlichkeit Gottes nie wieder gesehen. Als der zweite Tempel gebaut wurde, hat das Volk vergeblich darauf gewartet, dass die Herrlichkeit Gottes zurückkehrt. 600 Jahre lang war die Herrlichkeit Gottes verschwunden. aber jetzt zur Geburt Jesu, ausgerechnet bei den Hirten, erscheint die Herrlichkeit Gottes wieder. Und nicht im Tempel, sondern auf den Hirtenfeldern bei Bethlehem, bei denen, die kultisch unrein sind und von der Tempelgemeinschaft ausgeschlossen waren. Hirten, diese Underdogs, waren und werden zu Kronzeugen der Wiederkehr der Herrlichkeit Gottes. Mose wollte die Herrlichkeit sehen und durfte nicht. Aber die Hirten dürfen. Er sagt uns das was? Erzählt uns das was über Gott? Erzählt uns das was? Was da passiert? Welchen Weg Gott geht? Warum er so handelt und so anfängt? Und ich denke, ganz Entscheidendes und ganz Wichtiges. Gott sucht und besucht und liebt und will alle Menschen. Gott in seiner Herrlichkeit erscheint vor Menschen, die unrein sind und die Gebote übertreten, und seine herrliche Anwesenheit, das wird uns auch erzählt im Text, soll nicht Furcht auslösen, sondern zur Freiheit führen von Furcht und soll zur Freude führen. Ein Teil dessen, was Gottes Wort als Heil bezeichnet. Ganz banal, ich denke, keiner von uns würde einen von diesen damaligen Hirten als Anhalter im Auto mitgenommen haben, denn das Auto würde lange stinken. Aber Gott in seiner Herrlichkeit, und die wird beschrieben in dem Text, da taucht das auf, und die himmlischen Herrscher von Engeln kommen ausgerechnet zu diesen Hirten. Es heißt, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Erst einmal euch, denen, die er als Gegenüber hat, diese Hirten. Die Menschen mit dieser Ausgrenzungsgeschichte, die auch unter Umständen deutlich mit ihrer Schuld und mit ihrem Verhalten zu tun haben kann, aber wenn auch nicht, zu diesen Menschen mit ihrer Ausgrenzungsgeschichte. Erst einmal euch. Und es heißt auch, euch ist heute der Retter geboren, euch. Die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes und die Geburt Jesu geschehen aber nicht allein um der Hirten willen. Was gemeint ist, ist, dass die Hirten die Menschheit repräsentieren. Alle, die sich selbst ausgegrenzt haben, auch vom Himmel, durch ihr Leben. Und alle, die ausgegrenzt werden, auch vom Himmel, wie die Hirten, sind gemeint und werden damit eingeladen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und eine totale Befreiung zu erleben, einen radikalen Neuanfang. Einfach ein neues Leben von und mit Gott. Die Kluft zwischen der Heiligkeit Gottes, so wird er beschrieben, dem sich kein Mensch nahen kann, dessen Herrlichkeit niemand ertragen kann, die Kluft zwischen der Herrlichkeit Gottes, und darum geht es hier, und der Unheiligkeit des Menschen, die man mit ganz vielen Dingen beschreiben und definieren könnte, auch wenn es da Abstufungen und graduelle Unterschiede gibt oder dramatische Unterschiede, ist überwunden worden. Das sagt uns das, dass die Herrlichkeit bei den Hirten erschienen ist. Die Kluft zwischen der Heiligkeit Gottes und der Unheiligkeit des Menschen ist überwunden worden. Gott hat sie durchbrochen. Euch. Und dieses Euch wird dann weit aufgemacht. Und das ist erkennbar daran, dass die Hirten ja ein Inbegriff der Unheiligkeit sind. Und diesen Menschen, die will Gott. Und diese Menschen dürfen seine Einladung annehmen und können seine Einladung annehmen. Himmel und Erde, kann man sagen, die berühren sich an einem wunden Punkt, an einem tatsächlichen wunden Punkt, dass der Mensch getrennt ist von Gott. Das ist der wunde Punkt. Und damit wir es noch mehr begreifen, und wo durchbricht Gott das? Da, wo der wunde Punkt ganz offensichtlich ist für alles, drumherum und für all die anderen. Himmel und Erde berühren sich an einem Punkt, dem tatsächlich wunden Punkt. Warum? Damit Heilung genau an diesem wunden Punkt beginnen kann. Da, wo Menschen ausgeschlossen sind von der Möglichkeit, mit Gott zu leben. Ob sie sich selbst ausgeschlossen haben oder andere dieses Urteil ausgesprochen haben. Das ist Evangelium, das ist eine gute Nachricht. Das ist die Kulisse, an der sie deutlich gemacht wird. Die Heilung der Welt wird in dieser Nacht in der Geburt Jesu angekündigt. Der Retter ist geboren und sie wird direkt sichtbar und begreifbar gemacht an den Hirten auf dem Feld. Direkt sichtbar gemacht. Vers 13 bis Ende heißt es dann weiter: Und auf einmal war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten. Da kam also zu dem Engel jetzt die ganze Mannschaft dazu, die himmlischen Herrscher, ist ein anderes Wort für die Engel. Und sie sangen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Also zum Wohl der Menschen, können wir sagen. Die Ehre Gottes, der Friede, den Gott schenken möchte, zum Wohl des Menschen. Und als von den Hirten weg zum Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen und diese Sache sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das von diesem Kind zu ihnen gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was die Hirten ihnen gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt worden war. Wenn der Himmel auf die Erde kommt, dann, weil Gott die Verbindung mit uns Menschen will und uns dabei gleich zeigt, dass er dabei niemanden ausschließen will. Ich sage das bewusst nicht möchte, sondern will. Das ist Gottes Absicht, das ist Gottes ganz klarer, eindeutiger Wille. Er kommt, weil er die Verbindung will und er will davon niemanden ausschließen. Und das hat er auch damit gezeigt. Gott will alle Menschen durch Jesus davor retten, ohne Gott, ohne Heil, ohne Chance, ohne Hilfe, ohne Leben, ohne Ewigkeit zu sein. Und dann wird das ganz praktisch erzählt, dass das eine neue Dynamik in das Leben dieser Hirten bringt. Die Hirten ziehen los, überprüfen, was ihnen gesagt wurde. Und dann passiert auch was. Dann sieht man, dass das Kommunikationszeitalter, so möchte ich das mal nennen, der Liebe Gottes begonnen hat. Es hat das Kommunikationszeitalter der Liebe Gottes begonnen. Das Volk Israel konnte an vielen Stellen immer wieder ablesen, dass sie einen fürsorglichen Gott haben, dass sie einen mächtigen Gott haben, aber auch, dass sie einen heiligen Gott haben. Aber es war schon wenig, es passierte nicht so viel mehr über lange Zeit. Und jetzt gibt es eine ganz neue Erfahrung mit der Liebe Gottes, greifbar, unmittelbar. Und das Kommunikationszeitalter der Liebe Gottes hat begonnen und es hat bis heute nicht aufgehört. Und wir sind mit hineingenommen als erstes als Zielgruppe der Liebe Gottes und auch als Botschafter der Liebe Gottes in dieses Kommunikationszeitalter seiner Liebe. Gott will uns seine Liebe durch Jesus mitteilen. Und will uns begegnen, egal wo wir uns gerade befinden, egal wie unsere Wirklichkeit aussieht, egal wo wir gelandet, gestrandet und verirrt sind. Es ist kein Gott nur zum Anschauen, sondern ein Gott zum Anfassen. Einer, mit dem man reden kann und jede Situation des Lebens teilen kann. Es gibt nicht nur eine Berührung und dann wieder Distanz, sondern es gibt einen Anfang in der Begegnung mit Gott und eine Vertiefung der Beziehung. Immer vertrauter, Gott gebraucht bewusst Bilder dafür, die das beschreiben, dass etwas immer mehr persönlich wird, immer näher wird. Kind sein. Eine neue Beziehung, Kind sein. Geliebte Gottes sein. Söhne und Töchter sein. Damit wird die neue Existenz beschrieben von Menschen, die zu Christus gehören, die das angenommen haben, was ihnen angeboten wird. Versöhnt zu werden mit Gott durch Christus. Einer, mit dem man Leben teilen kann. Er versteht uns und will uns Herr, Helfer, Begleiter sein durchs ganze Leben, bis in die Ewigkeit. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir machen dürfen. Jesus liebt uns vorbehaltlos. Und nicht erst, wenn wir uns verändert haben. Aber wir müssen nicht mehr so bleiben, wie wir sind. Dafür befreit, heilt und erneuert er uns. Er ist der Gott des Lebens. Zusammengefasst könnte man das sagen, Jesus Christus ist gekommen, um Hirten zu retten. In der Bibel steht, Jesus Christus ist gekommen, um Sünder selig zu machen, um Sünder zu retten. Und genau das ist passiert. Und genau darum feiern wir Weihnachten. Und genau dann, wenn wir das gehört haben, was dieser Text uns vermittelt hat, zu wem Gott gekommen ist, braucht keiner mehr für sich selber denken, ich bin nicht gemeint. Ich bin zu weit weg. Ich habe keine Chance. An mir ist er nicht interessiert. Jemand, der unter Last eines bösen Urteils anderer steht, ob berechtigt oder unberechtigt, und denkt, nee. Dann sagt uns dieses Wort heute, du, genau du. Für dich ist Christus gekommen. Und für dich hat er angefangen, seine Herrlichkeit wieder sichtbar und erfahrbar zu machen. 600 Jahre war die Herrlichkeit Gottes verschwunden. Und ausgerechnet bei den Underdogs hat Gott wieder angefangen, seine Herrlichkeit erfahrbar zu machen. Darum feiern wir Weihnachten. Amen. Wir singen gemeinsam noch ein schönes Lied.